Deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Anna Planken.
Hallo. Was haben wir hier in den letzten Tagen und Wochen immer wieder darüber berichtet, dass die traditionellen Volksparteien näher an die jungen Wähler rücken wollen, dass sie die Jungen da abholen müssen, wo sie medial unterwegs sind, im Internet. Und jetzt macht die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU genau das. Sie postet ein Video zum Thema gesunde Ernährung im Netz und erntet einen Shitstorm, Riesenprotest, weil gut gemeint vielleicht nicht gut genug zu Ende gedacht worden ist. Mit ihrer Digitalstrategie ist die CDU-Ministerin jedenfalls nicht da gelandet, wo sie landen wollte.
So sieht es oft aus, das Leben der Landwirtschaftsministerin. Inmitten von Tulpen an holländischem Käse nagen, Schinken und Häppchen bestaunen. Julia Klöckner ist die lächelnde Botschafterin einer ganzen Branche und des guten Geschmacks. Oder? Meist postet sie, was sie tut, in den sozialen Medien. Heute war es ein kleines Schnipselchen über einen Besuch beim Bundesinstitut für Risikobewertung und neulich ein Post, der ihr einen veritablen Shitstorm beschert. Und nicht nur das. Gemeinsam mit dem Deutschlandchef des Lebensmittelgiganten Nestlé tritt sie auf und preist das Engagement des Unternehmens für Zucker-, Salz- und Fettreduzierung.
Ich habe heute viel Neues erfahren und freue mich, dass wir Unterstützung haben für unsere Innovations- und Reduktionsstrategie. Weniger Zucker, weniger Salz, weniger Fett in den Produkten, die die Bürger gerne mögen.
Ja, also wir unterstützen die Reformulierungsstrategie der Ministerin sehr, sehr gerne. Wir machen das ja auch schon seit ein paar Jahren.
Geht gar nicht. Schleichwerbung, die Reaktionen im Netz überdeutlich. Gesundheitsexperte Lauterbach von der SPD nennt das Ganze peinlich. Klöckner ließe sich von Nestlé-Lobbyisten die Zuckersteuer abverhandeln. Und auch Parteifreund Kiesewetter schießt scharf. So eng an Firmen binden geht wirklich nicht.
Ich finde, Frau Klöckner muss sich jetzt überlegen, ob sie eigentlich Teil der Bundesregierung ist oder Teil eines Promotion-Teams.
Hate-Speaker nennt Klöckner ihrerseits die Kritiker. Politik hieße nun mal im Gespräch bleiben, teilt sie schriftlich mit. Foodwatch hat die Ministerin schon länger im Visier, erkennt eine gewisse Systematik. Die Ministerin zeige sich immer wieder als Sachwalterin der Interessen von Landwirtschaft und Industrie.
Das Video ist eigentlich nur ein Symptom für ein falsch verstandenes Amtsverständnis der Ministerin. Hier wird eine fast schamlose Nähe zur Wirtschaft, zur Industrie an den Tag gelegt. Und das wird offensichtlich, das ist das Gute an diesem Video. Das sieht man aber auch in der Politik. Große Initiativen, die mehr Verbraucherrechte, mehr Verbraucherschutz bringen würden, gibt es nicht.
Bei der Medienanstalt Berlin-Brandenburg jedenfalls wollen sie den Vorgang prüfen. War das mehr als handelsübliche PR?
Ich persönlich würde mir wünschen, dass die Bundesregierung transparenter macht, was sie da tut, dass sie eben offenlegt, was sie tut, dass sie sich vielleicht auch selber eine Compliance-Regel gibt. Aber das, wie gesagt, müssen wir uns alles in Ruhe anschauen.
Und sie rät in Zeiten virulenter Shitstorms doch zu etwas mehr Gelassenheit. Andere aber empfehlen deutlich mehr Zurückhaltung im Kontakt mit starken Lobbygruppen, den vielen schönen Bildern zum Trotz.
Der Effekt solcher vermeintlich schönen Bilder kann gefährlich werden, wenn sich Wähler veralbert fühlen und solche Sätze sagen wie, die da oben, egal ob Politik oder Wirtschaft, machen ja sowieso gemeinsame Sache und wir Kleinen sind außen vor. Solche Sätze sind tödlich für das Verhältnis zwischen Volk und Parteien. Und die neuen Zahlen im Deutschland-Trend zeigen, dass sich die ehemaligen Großen wie SPD und CDU eine weitere Entfremdung überhaupt nicht leisten können. Denn wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann könnte das Ergebnis so aussehen. Die Union kommt nach Umfragen von Infratest DIMAP nur noch auf, da unten 25% wäre damit nicht mehr die stärkste Partei. Die SPD landet auf einem Rekordtief mit 12% und wäre damit sogar hinter der AfD mit 13. Die FDP bekäme 8%, die Linke 7% und die Grünen könnten ein Rekordhoch einfahren, 26% und zum ersten Mal stärkste Partei in der Sonntagsfrage. Diese Umfrageergebnisse sind ein Paukenschlag. Wie wird der denn in Berlin aufgenommen?
Gewitter sind komplexe meteorologische Erscheinungen. Wann und wo ein Blitz einschlägt, kaum vorherzusagen. Doch im politischen Berlin war spätestens nach der Europawahl klar, beim Wähler hat sich etwas zusammengebraut. Der Donner heute wird zum dröhnenden Paukenschlag, die derzeit noch kleinste Oppositionspartei erstmals ganz vorne in den Umfragen. Dazu ein Parteivorsitzender, von dem mancher schon munkelt, dass er demnächst auch übers Wasser gehen kann. Doch Robert Habeck erwischt, wie passend, eine Regenpause und will auch sonst auf dem Boden bleiben.
es passiert etwas und wir sind Teil davon und man steht selber mittendrin und das ist schon, es ist schon besonders, das muss ich einräumen, dass man begreift, dass gerade sich Demokratie nochmal neu aufstellt und formatiert. Aber es ist nicht so diese Unernsthaftigkeit, die manchmal mitschwingt, oh, das ist ja irgendwie ein Hype oder ein Höhenflug. So fühlt es sich überhaupt nicht an, sondern es ist wie Arbeit.
Im kleinsten Bundesland Bremen feiern die Grünen heute noch ein bisschen und beschließen am Abend Koalitionsverhandlungen mit SPD und Linkspartei. Dabei wäre auch Jamaika möglich gewesen. Ein Vorbild für den Bund? Habeck wiegelt umgehend ab.
Es war eine knappe Entscheidung, so viel darf ich verraten. Die CDU ist uns weit entgegengekommen. Am Ende fehlte das Vertrauen, dass dann die Zusagen im Bundesrat auch eingehalten werden.
Dabei haben grüne Themen bei der politischen Konkurrenz gerade Hochkonjunktur. Die Ministerpräsidenten zu Gast bei der Kanzlerin haben unisono ein neues Mantra: Klimaschutz. Alle sind sich einig, alles soll jetzt schneller gehen, als wollten alle grüner als die Grünen sein.
Es war immer ein Herzensanliegen der Union, auch Klimaschutz voranzutreiben.
Ich bin sehr dafür, dass wir gemeinsam, die in den Regierungen stehen, jetzt zeigen, dass das geht und dass wir diejenigen sind, die es auch am besten hinbekommen.
Nur Merkel gibt mal wieder den Blitzableiter.
Wir waren nicht gut genug, das muss man sagen. Aber wichtig war uns das Thema immer.
Ein bisschen mehr Klimakanzlerin geht schon noch, oder?
Die Klimaziele haben absoluten Vorrang für die Arbeit der Bundesregierung.
Na bitte, sonst hätte manch Bremer Grüner schon einen anderen Vorschlag.
Kanzler Habeck könnten wir drüber nachdenken oder Frau Baerbock als Kanzlerin oder eine Doppelspitze als Kanzler, das wäre auch mal was Neues.
Bei diesen Umfragewerten aber hält die GroKo womöglich noch eine Weile. Schließlich wollen derzeit weder SPD noch Union alleine in den Sturm. Und wer weiß, auch eine politische Wetterlage kann sich schnell wieder ändern.
Das Wetter damals in der Normandie war kühl, stürmisch, unberechenbar. Und die Mission vor 75 Jahren heikel und lebensgefährlich. Als die Alliierten an den Stränden landeten, um Frankreich vor den deutschen Besatzern zu befreien, riskierten sie viel. Auch die Franzosen mussten mit 20.000 toten Zivilisten einen hohen Preis für ihre Befreiung zahlen. Viele Jahrzehnte wurde dieser Teil des D-Days totgeschwiegen. Mittlerweile sind umstrittene Bombardierungen von französischen Städten und Dörfern und das Leid, das die eigenen Verbündeten über die Franzosen brachten, ganz sacht und langsam aufgearbeitet worden. Ein Prozess, der immer noch andauert. Es ist ein traumatischer Teil der Geschichte, der Briten, Amerikaner und Franzosen miteinander verbindet. Ihrer gedacht und erinnert haben sie heute demonstrativ gemeinsam.
Frankreich im Zeichen der Erinnerung. 12.000 Teilnehmer in Colville-sur-Mer in der Normandie mit den Präsidentenpaaren Frankreichs und der USA. Macron und Trump begrüßten einige der 160 anwesenden US-Veteranen, die für die Befreiung Frankreichs von Nazi-Deutschland gekämpft hatten. Für viele der über 90-Jährigen dürfte es die letzte große Ehrung dieser Art sein.
Je dis merci. We know what we owe.
Ich sage Danke. Wir wissen, was wir Ihnen zu verdanken haben. Unsere Freiheit. Im Namen meiner Nation, ich bedanke mich. Der 6. Juni 1944 war ein kalter, stürmischer Tag. Im Morgengrauen begann eine der größten Militärinvasionen der Geschichte. 150.000 Soldaten, vor allem Briten, Amerikaner, Kanadier, landeten an der französischen Küste. Unterstützt von mehreren tausend Fallschirmspringern, der Befreiungskampf begann. Er kostete Zehntausende Opfer, Soldaten und Zivilisten. Der französische Präsident betonte im Beisein Trumps die Bedeutung internationaler Bündnisse auch heute. Wir dürfen niemals aufhören, die Allianz der freien Völker zu erhalten. Ein Appell auch an den US-Präsidenten und sein Credo: America first. Der gab sich heute bemüht, versöhnlich. Er würdigte den Einsatz der Soldaten und den Mut der Alliierten. Unsere Allianz wurde in der Hitze des Gefechts geschmiedet. Sie wurde in den Kriegen auf die Probe gestellt und durch den Segen des Friedens gestärkt. Unser Band ist unzertrennlich. Freundliche Gesten und Erinnerung an die Stärke gemeinsamer Bündnisse trotz aktueller politischer Divergenzen zwischen Europa und Amerika.
Heute ist ein Gerichtsprozess zu Ende gegangen, den es so in Deutschland noch nicht gegeben hat. Dieser Mann, der ehemalige Krankenpfleger Nils Högl, ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Und weil die besondere Schwere der Schuld festgestellt wurde, wird er wahrscheinlich auch wirklich sein Leben lang im Gefängnis bleiben. Die Taten sprengen jegliche Grenzen, sagte der Richter in seiner Begründung. Mit diesem Urteil können viele Angehörige das Unfassbare jetzt aber endlich abschließen.
85-facher Mord. Dafür erhält Nils Högl eine lebenslange Freiheitsstrafe und ein Berufsverbot. Damit endet der Mammutprozess für den ehemaligen Krankenpfleger nach rund 7 Monaten. Eine lange Zeit, vor allem für die Angehörigen der Opfer. Andrea Wennecke und ihre Familie hoffen am Vormittag darauf, durch das Urteil endlich mit dem Tod ihres Vaters und Ehemanns abschließen zu können. Sie haben keinen Verhandlungstag verpasst.
Also 24 Mal ist schon eine Hausnummer. Und ich würde mal sagen, Wechselbad der Gefühle, rauf und runter. Mit traurig sein, wütend sein. Eigentlich so das komplette Programm, was man einmal so im Gefühlsleben durchmachen kann, haben wir, glaube ich, hier alle gemeinsam erlebt.
Der Serienmörder ging immer nach dem gleichen Schema vor. Er spritzte hilflosen Patienten Herzmedikamente, damit er hinterher bei den Wiederbelebungen als Held dastehen konnte. Seine Opfer waren zwischen 34 und 96 Jahre alt. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Verurteilung wegen 97-fachen Mordes gefordert.
Der Krankenpfleger war in seinem Handeln hier bestimmt durch seine Mordlust und seinen Geltungsdrang, mit dem er eben versucht hat, durch diese Reanimation gegenüber seinen Kollegen gut dazustehen und sich selber einen Kick zu verschaffen.
Auf die beispiellose Mordserie folgte ein außergewöhnliches Verfahren. Wegen der vielen Nebenkläger wurde das Gericht in eine Veranstaltungshalle ausgelagert. Die Kammer ging besonders auf die Angehörigen ein.
Der Vorsitzende Richter nimmt hier Rücksicht darauf, dass viele der Verfahrensbeteiligten ja Laien sind. Wir haben hier eine hohe Zahl von Nebenklägern. Die sind emotional betroffen und sollen aber dem Prozess folgen können. Deshalb werden viele Erklärungen abgegeben, die sonst nicht abgegeben werden in einem Prozess.
In 15 Fällen wurde Nils Högl heute freigesprochen. Andrea Wennecke ist nach dem Urteilsspruch trotzdem erleichtert.
Wir sind froh, dass wir es jetzt hinter uns gebracht haben. Und das war jetzt auch das Letzte, was wir für unseren Papa tun konnten. Ich denke, wir haben alles nochmal gegeben, dass er auch seine gerechte Strafe dafür kriegt. Und ja, wir haben das jetzt in unserer Familie für unseren Papa gemacht.
Unbegreiflich sei das Wort, das das Verfahren gegen Nils Högl geprägt habe, so der Vorsitzende Richter. Der menschliche Verstand kapituliere vor der bloßen Anzahl der Taten.
Und wir kommen zu einem ganz anderen Thema. Wir wollen Ihnen eine Studie zum Thema Plastik und Müll zeigen. Den Plastikatlas 2019. Der BUND und die grünennahe Heinrich-Böll-Stiftung haben ihn erstellt und ausgerechnet, dass in Deutschland jedes Jahr so viele Plastikflaschen produziert werden, dass man damit aneinandergereiht 13 Mal zum Mond käme. Jedes Jahr 13 Mal Mondentfernung. Jetzt könnte man sagen, kein Problem, wir haben noch einen grünen Punkt und sind super Mülltrenner. Aber die Studie besagt auch, dass nur 16% des Plastikmülls so aufbearbeitet und aufbereitet werden, dass man ihn für neue Produkte benutzen kann. Der Rest von 84% landet als Müllexport im Ausland oder in der Müllverbrennung. Was läuft da schief beim Recyceln? Was macht das Wiederverwerten denn so schwierig? Und wie können wir als Mülltrenner besser helfen?
Rund 50 Lkw kommen hier jeden Tag an und entleeren ihren Inhalt in die Eingangshalle. Eigentlich sollte hier nur Plastik landen, aus dem gelben Sack und der gelben Tonne. Doch fast die Hälfte der Sachen, die hier ankommen, sind sogenannte Fehlwürfe, gehören also nicht hierher.
Also wir hatten unter Umständen auch schon Matratzen, Videokassetten, organische Abfälle in jeglicher Art und Weise in Form von Essensresten etc. pp. Die gehören hier nicht in den gelben Sack.
Genauso Holz, Babywindeln oder Schuhe. Zunächst wandert der Müll in diesen Trichter, wo die Müllsäcke aufgerissen werden. Dann landen die Einzelteile hier.
Diese Maschine funktioniert wie eine übergroße Waschmaschine, Waschmaschinentrommel. Die hat verschieden große Löcher, wodurch eben die Gegenstände in die verschiedenen Fraktionen getrennt werden. Durch die Schwerkraft fallen sie runter und auf die nachfolgenden Bänder.
Grob sortiert in drei Größen. Ein stark rotierender Magnet saugt die eisenhaltigen Teile vom Band.
Hier haben wir zwei schöne Beispiele. Einmal den Deckel von einer Konserve und einmal den von einer Bierflasche. Das ist sehr wertvoller Stoff. Metalle sind immer gut zu recyceln.
Genauso leichte Folien und Kunststofftüten. Ein Luftstrom pustet die leichten Teile nach oben, die schweren Sachen fallen runter. Doch nicht alles lässt sich so gut trennen, zum Beispiel schwarzes Plastik. Für diese Kameras ist der schwarze Kunststoff so gut wie unsichtbar.
Ja, die schwarzen Kunststoffe, die sind dem Fördergurt, also dem Band, sehr ähnlich. Deshalb kann er die von der Farbe her nicht unterscheiden. Und die Oberfläche, die ist auch sehr problematisch für die Maschine selbst, also dieser Scan-Prozess.
Der wertvolle Kunststoff rutscht also durch. Anstatt recycelt zu werden, landet das schwarze Plastik in der Verbrennung. Die Sortieranlage hat auch Probleme, wenn verschiedene Materialien noch aneinander hängen. Zum Beispiel der Aluminiumdeckel am Joghurtbecher.
Der gehört entfernt von dem Becher.
Genauso wie das Papier. Unmöglich zu trennen sind die komplizierten Käse- und Wurstverpackungen aus dem Supermarktregal.
Hier haben wir eine sogenannte Multilayer-Verpackung. Die besteht aus hauchdünnen Schichten verschiedenster Materialien. Dadurch ist sie für die weitere Gewinnung einfach unbrauchbar. Ist nicht mehr zu trennen, weil die einzelnen Lagen zu dünn verbacken sind.
Da sie nicht getrennt und damit recycelt werden können, wird der Kunststoff gezwungenermaßen später verbrannt. Ein Dilemma. Was sich trennen lässt, landet hier. Nur 15 Minuten braucht das Plastik vom Beginn der Anlage bis zum gepressten Ballen. Fein säuberlich gestapelt und sortiert, ist der Kunststoff jetzt bereit fürs Recycling.
Freitag beginnt die Fußball-WM der Frauen und bei den Männern laufen gerade diese neuen Finals der Nations League. Sowas wie die kleine Euro in den ungeraden Jahren. Heute das zweite Halbfinale. Riesenkampf zwischen den Niederlanden und England. Mit Verlängerung und einem verdienten Sieger. 3:1 für Oranje.
Zwei große Fußballnationen, die schon lange nichts mehr Großes gewonnen haben, geben alles, um ins Finale der Nations League einzuziehen. Den besseren Start erwischen die Engländer, weil Hollands Top-Talent Matthijs de Ligt einen Aussetzer hat und in der Folge Marcus Rashford zu Boden bringt. Gelbe Karte für de Ligt und Strafstoß für England. Der gefaulte Rashford tritt selbst an und trifft zur 1:0-Führung nach einer halben Stunde. Die Niederlande spielbestimmend, aber vor dem Tor zu harmlos. De Ligt verpasst die größte Chance zum Ausgleich kurz vor der Pause. Bondscoach Ronald Koeman enttäuscht. In der zweiten Halbzeit wird der Druck der Holländer größer. 20 Minuten vor dem Ende fliegt der Eckball von Depay direkt auf den Kopf von De Ligt. 1:1. Der 19-Jährige macht seinen Fehler bei Englands Führung wieder gut mit seinem wuchtigen Kopfball. Das jetzt hochklassige Spiel geht in die Verlängerung. In der 97. Minute unterläuft dem Engländer John Stones ein kapitaler Ballverlust. Pickford kann den Schuss von Depay noch abwehren. Aber dann ist der eingewechselte Quincy Promes zur Stelle. 2:1 für Holland. Walker lenkt den Ball ins eigene Netz. Ein weiterer unerklärlicher Abwehrschnitzer der Engländer bringt die Entscheidung. Diesmal Ross Barkley mit dem Fehler und wieder sind Depay und Promes zur Stelle. 3:1. Holland steht im Finale gegen Portugal um die Krone der Nations League.
Und wir haben noch Wetteraussichten für Sie. Kurze Zusammenfassung, für jeden ist was dabei.
Heute Nacht ziehen letzte Schauer und Gewitter im Osten rasch ab. Dann ist es meist nur locker bewölkt oder klar. Und am Samstag verbreitet sonnig. Am Nachmittag tauchen von Frankreich Wolken auf, die am Abend in der Westhälfte für Schauer und Gewitter sorgen. Lokal besteht dabei Unwettergefahr. Am Tag 19 Grad auf den ostfriesischen Inseln bis 29 Grad am Bodensee. In der Nacht auf Sonntag bis 16 Grad in der Lausitz, frische 8 Grad am Alpenrand.
Und damit sagen wir, gute Nacht für heute. Die nächsten Nachrichten kommen von der Tagesschau und von Susanne Daubner gegen 2:05 Uhr. Tschüss.